Ergänzung findet man auch bei einer Fischart, dem Amazonenkerpfling. Alle Individuen dieser Art sind weiblich und vermehren sich, indem sie sich selbst klonen. Um die Fortpflanzung auszulösen, müssen sich die Weibchen aber mit Männchen paaren. Und da Männchen der eigenen Art nicht zur Verfügung stehen, nehmen sie sich die Männchen einer verwandten Art. Die Nachkommen müssten dann eigentlich neben der DNA der Mutter auch die des Vaters beinhalten. Genau das passiert aber nicht. Vielmehr wird die DNA der Männchen gerade nicht in die Nachkommen integriert. Wäre nun alles wie bei allen anderen Arten, müssten sich laut der Evolutionstheorie im Laufe der Zeit schädliche Mutationen im Genom ansammeln und schließlich das Überleben dieser Art gefährden. Aber Amazonenkerpflinge existieren schadlos seit Tausenden von Generationen. Und das wirft die Frage auf, welcher andere Mechanismus dafür sorgt, dass das Genom gesund bleibt. Bei der sexuellen Fortpflanzung sorgt ja die Rekombination des Erbguts der Eltern dafür, dass die natürliche Selektion schädliche Varianten entfernen kann. Eine Antwort auf diese Frage gefunden hat jetzt ein internationales Forschungsteam um Dr. Edward Reismeier, ein Bioinformatiker am Lehrstuhl für Tiergenomik der Veterinärmedizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Mithilfe hochauflösender Genomsequenzen zahlreicher Individuen suchten die Forschenden nach Anzeichen für eine Anhäufung von Mutationen und nach den evolutionären Einflussfaktoren auf das Genom. Gefunden haben sie dabei, dass die Amazonenkerpflinge ihr Genom durch einen genetischen Mechanismus namens Genkonversion intakt halten. Diese Genkonversion ist ein Prozess, bei dem eine DNA-Sequenz über eine andere ähnliche Sequenz kopiert wird. Anders gesagt, beschädigte Genvarianten können durch intakte Kopien ersetzt werden. Edward Reismeier fasst diese Ergebnisse wie folgt zusammen, ich zitiere ihn. Die Genkonversion kann schädliche Mutationen effektiv durch gesunde Kopien desselben Gens überschreiben. Das bedeutet, dass die natürliche Selektion auch in einer klonal reproduzierenden Linie schädliche Mutationen entfernen kann. Zitat Ende. Die Studie erklärt aber nicht nur den langfristigen Erfolg der Amazonenkerpflinge, sondern liefert auch Antworten auf eine grundlegende Frage der Evolutionsbiologie. Warum sind Organismen, die sich nur asexuell fortpflanzen können, obwohl sie relativ selten sind, weiter verbreitet, als man erwarten würde? Dazu noch einmal Edward Reismeier. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Evolution möglicherweise mehr Möglichkeiten hat, die Gesundheit des Genoms zu erhalten, als bisher angenommen. Die Untersuchung ungewöhnlicher Systeme wie der Amazonenkerpflinge hilft uns, die grundlegenden Kräfte zu verstehen, die Genome über den gesamten Stammbau des Lebens hinweg formen. Zitat Ende. Einen ganz anderen Aspekt der Fortpflanzung haben Forschende der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und der Universität Halle-Wittenberg betrachtet. Nach welchen Kriterien suchen sich Individuen ihre Partner aus? Nach der klassischen Evolutionsbiologie war man immer der Auffassung, dass die Individuen eine angeborene Präferenz bei der Partnerwahl haben. Demnach nutzt jedes Lebewesen private Informationen, um den biologisch am besten geeigneten Partner zu finden. Beispiele für solche Informationen sind die eigenen Sinneseindrücke, Erfahrungen oder die genetischen Instinkte. Doch die moderne Forschung vollzieht gerade einen Paradigmenwechsel. Viele Tiere verlassen sich stattdessen auf soziale Informationen. Sie beobachten die Wahl ihrer Artgenossen und kopieren deren Entscheidung. Dieses Mate-Copying ist ein machtvoller Mechanismus der Vererbung. Chaitanya Gokhale aus der Forschungsgruppe macht das mit einem Vergleich deutlich. Ich zitiere: Man kann diesen Prozess mit der Wahl eines Restaurants vergleichen. Anstatt die Speisekarte, also eine private Information, im Detail zu prüfen, setzt man sich bevorzugt dorthin, wo bereits viele Gäste sitzen. Man nutzt also eine soziale Information. Zitat Ende. In der Natur ist dieses Verhalten weit verbreitet. Während die unabhängige, also die individuelle Partnerwahl, meist darauf abzielt, die genetische Qualität des Nachwuchses zu maximieren, führt das Kopieren dazu, dass individuelle Entscheidungen von kollektiven Trends abhängen. Dies wirft eine entscheidende Frage auf. Wie beeinflusst dieses soziale Lernen die langfristige Vielfalt einer Population? Um einer Antwort näher zu kommen, nutzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mathematische Modelle. Die Analyse des Modells zeigt, dass bei der Partnerwahl die Art des Kopierens über die dauerhafte Vielgestaltigkeit innerhalb einer Art entscheidet. Zur Auswahl stehen dabei, das liegt nahe, zwei gegensätzliche Varianten. Entweder die Mehrheit der Individuen folgt dem Trend, dann führt das zur Fixierung von Merkmalen, die eine geringere biologische Qualität aufweisen. Anders gesagt, ein seltener, eigentlich fitterer Typ hat dann kaum eine Chance, sich gegen den etablierten sozialen Trend durchzusetzen. Oder die Individuen kopieren gezielt die Minderheit. Dann bleibt die Vielfalt der Population stabil. Zudem belegen die Forschenden, dass Vielfalt besonders dann stabil bleibt, wenn sich die Kopierwahrscheinlichkeit an die Umwelt anpasst. Es entsteht eine Art Rückkopplungsschleife. Zitat: Wenn die Entscheidung für einen häufigen Männchentyp für Weibchen mit Kosten verbunden ist, etwa weil dieser Typ biologisch unterlegen ist, sollte die Kopierwahrscheinlichkeit abnehmen. Dieses dynamische Gleichgewicht verhindert, dass soziale Informationen die natürliche Selektion vollständig ausschalten und schützt so den Polymorphismus. Mit ihrem Modell liefert das Würzburger Forschungsteam einen wichtigen Erklärungsansatz für das sogenannte Leck-Paradox. In Leck-Paarungssystemen, in denen Männchen auf Balzplätzen gemeinsam um Weibchen werben, müsste die starke Selektion theoretisch dazu führen, dass alle Männchen irgendwann identisch aussehen. Dass sie dennoch so vielfältig bleiben, lässt sich nun mathematisch durch das Wechselspiel von privater Information und konformistischem bzw. antikonformistischem Kopieren begründen. Die Studie unterstreicht, dass Evolution nicht allein durch Gene bestimmt wird. Sie wird auch durch die Art und Weise geformt, wie Informationen innerhalb einer Gemeinschaft fließen und verarbeitet werden. Die mathematische Modellierung schlägt hier die Brücke zwischen theoretischer Biologie und beobachtbarer Natur. Mit dieser Wissenschaftsecke, Nummer 57 war das, haben wir uns in die zweite Stunde begeben dieser Sendung. Es ist jetzt knapp 10 Minuten in der zweiten Stunde und ich möchte den Beitrag jetzt die Wissenschaftsecke nicht weiter kommentieren. Es schließen sich jedenfalls eine Fülle von denkbaren Folgefragen an, die sich alle mit der Frage beschäftigen, wie ist das Verhältnis zwischen Veränderung, also Fortentwicklung von Arten und der Stabilität eigentlich bestellt. Als Abklang habe ich einen Song, der dieses Thema Fortpflanzung nicht unmittelbar aufgreift. Er beschäftigt sich mit dem Thema Liebe und der Song heißt Love Affair. Aber die Sängerin dieses Songs heißt Claudia Cardinale. Und Claudia Cardinale hätte heute Geburtstag gehabt. Sie ist 1938 geboren, aber leider 2025 schon gestorben. Eine italienische Schauspielerin, so wird allenthalben bezeichnet, die, als sie Kind war, gar nicht so richtig Italienisch gesprochen hat, sondern Französisch gesprochen hat. Sie hat nämlich in der Familie Französisch gelernt und die Unterrichtssprache war auch Französisch. Sizilianisch lernte sie, wie sie später oft erzählte, vor allen Dingen im Viertel ihrer Großmutter, wo viele Sizilianer lebten, und darüber hinaus sprach sie noch etwas Tunesisches, Arabisch, Spanisch und Englisch hat sie gelernt, und Hochitalienisch hat sie erst gelernt zu Beginn ihrer Filmkarriere, als das notwendig war. Und sie hatte einen starken Akzent deswegen zu Beginn ihrer Schauspielkarriere, und dieses rauchige Timbre ihrer Stimme wurde nicht so gut für so gut gehalten, und deswegen ist sie in den ersten Filmen ihrer Karriere nachsynchronisiert worden. Und erstmals Federico Fellini ließ sie 1963 mit seiner Gesellschaftsstudie 8,5 mit der Stimme sprechen, die sie eben gesprochen hat. Wir erinnern an Claudia Cardinale, und der Song Love Affair ist das Geburtstagsgeschenk an diese Schauspielerin und für euch, um an sie zu erinnern. Claudia Cardinale war das. Love Affair. Ich komme zu einer Veranstaltung, die am 21. stattfindet in Erfurt an der Universität. Um 18 Uhr nämlich gibt es dort den ersten Teil einer Ringvorlesung der Universität, die von der Universität, dem Thüringer Landtag und der Thüringer Allgemeinen organisiert wird. Und diese Veranstaltung trägt den Titel »Die Rolle der Medien in der Klimakrise«. Die Referentin dieses Abends, wie gesagt am 21. April um 18 Uhr, ist Sarah Schurmann vom Netzwerk Klimajournalismus Deutschland. Das ist natürlich ein ziemlich umfassendes Thema und um einen ersten Eindruck zu geben, worauf man sich einlässt, wenn man da hingeht, habe ich vorab mit Sarah Schurmann telefoniert und mit ihr die Frage erörtert, was die Klimakrise in der derzeitigen Situation so schwierig macht. Aber natürlich habe ich Sie erst einmal gebeten, Ihren Beitrag zum 21. kurz zu skizzieren, damit wir wissen, was uns an diesem Abend erwartet. Und das hören wir uns jetzt mal an, dieses Gespräch.
Genau, mein Hauptthema, mit dem ich mich jetzt die letzten 5, 6 Jahre beschäftigt habe, ist tatsächlich die Frage, welche Rolle spielen Medien in der Klimakrise? Das heißt, wie wird einerseits die Klimakrise medial abgebildet und welchen Effekt hat das auf politische Entscheidungsprozesse, auf die eigene Wahrnehmung, auf das Gefühl, ob wir das jetzt lösen können oder nicht? Und in dieser Vorlesung werde ich darauf eingehen, ja, wo wir eigentlich nochmal sind, also das ist tatsächlich immer das, wo ich beginne, nochmal sich ins Gedächtnis zu rufen, was ist eigentlich der Stand der Klimakrise und dann aufzuzeigen, wo die aktuelle Berichterstattung und Klima da nicht ganz zusammenpassen und unsere Grundthese als Netzwerk und auch meine ist, dass Klima ein Querschnittsthema ist, es ist kein Sonderspezialinteressenthema, sondern Klima ist eine Art Dimension, die eigentlich bei jedem Thema mitgedacht werden müsste. Also bei wirtschaftlichen Entscheidungen, das heißt, wo kaufe ich Rohstoffe ein, welche Energie verwende ich, was verarbeite ich, welche Lebensmittel werden zum Beispiel praktisch in Krankenhäusern, in den Kantinen und so weiter verarbeitet. Also es gibt so viele Dimensionen, die auf zwei Arten mit dem Klima verbunden sind. Und einerseits hat das Klima einen Einfluss auf das Thema, über das ich berichte. Mag es Eigenheime sein, wenn ich mich dafür interessiere, mir ein Eigenheim zu kaufen, dann stellen sich ganz viele Fragen wie, ja, wie sind hier eigentlich die Fenster und wie ist das Dach? Weil wie gut kommt dieses Haus, was ich mir jetzt kaufen möchte, eigentlich demnächst mit Hitze klar oder mit Starkregen oder mit Stürmen? Und andererseits, welchen Einfluss hat das Thema, über das ich berichte, auf das Klima? Und auch da beim Thema Eigenheim bleibend kann man sich angucken, okay, wie wird hier geheizt, wie wird hier Wasser aufbereitet und so weiter und so fort. Und dann findet man eigentlich wirklich fast bei jedem Thema, eine Zeit lang habe ich immer einen Scherz darüber gemacht, dass wenn man im Chor singt, dass das vielleicht nichts mit Klima zu tun hat, aber auch da macht man vielleicht mal eine Chorfahrt oder man möchte im Sommer gemeinsam miteinander singen und wenn dann ein nicht unwesentlicher Teil der Chormitglieder über 60 ist, dann wird es in der Hitzewelle auf jeden Fall auch also ein gesundheitliches Thema. Und diese Dimensionen haben wir praktisch oft nicht auf dem Schirm. Wir haben da alle schon mal von gehört und uns mit beschäftigt, aber in einer durchschnittlichen Berichterstattung kommt das nicht vor. Und das führt dazu, dass das, weil das so ein unangenehmes Thema ist, wir das auch im Alltag immer wieder verdrängen. Und das erscheint auch alles so groß und kompliziert und wir haben alle so den Eindruck, wir können eigentlich nicht genug machen und die anderen müssten und so weiter und so fort, sodass man auch Lösungen, die eigentlich da sind und von denen wir auch schon mal gehört haben, dass man die immer wieder herausschiebt, weil es ja alles so unbequem wirkt. Und dadurch würde ich sagen, ermöglicht die Berichterstattung, wie wir sie heute haben, halt, dass wir ja oft da nicht so genau hingucken. Und das könnte aber auch ganz anders sein. Also meine These ist auch, dass praktisch die Rolle der Medien eine andere sein könnte, ohne dass die Medien vorschreiben, wie die Entscheidung zu fallen hat. Das überhaupt nicht. Also wir können uns demokratisch immer noch dafür entscheiden, uns ein Haus in einem Überflutungsgebiet zu kaufen oder als Wirtschaft dann doch halt die Spritpreisbremse durchzusetzen, weil wir sagen, andere Themen sind gerade wichtig. Aber ich glaube, dass wenn wir mehr in der Breite die Fürs und Widers abwägen, dass wir dann oft auch bessere Entscheidungen treffen könnten, ohne dass wir uns da gesamtgesellschaftlich so drüber streiten müssen, weil eigentlich ja allen Menschen doch ein paar Dinge wichtig sind, wie die eigene Familie, das eigene Zuhause, die eigene Heimat. Und da kommt immer wieder Klimaschutz ins Spiel.
Wenn ich das jetzt mal zusammenzufassen versuche, dann haben Sie ein Sensorium dafür, wie der Klimajournalismus funktioniert, wie gut oder schlecht er funktioniert. Auf der einen Seite ist das auch ein Sensorium über die öffentliche Meinung zum Thema Klima?
Ich glaube, dass es einen Zusammenhang geben kann im Sinne von, wenn ich ein breiteres Bild zu diesen komplexen Zusammenhängen bekomme, dann habe ich vielleicht manchmal auch eine offenere Haltung zu Themen, aber ich glaube nicht, dass es eins zu eins miteinander zusammenhängt, sondern wie gesagt, ich glaube, wir können auch komplett über Klimazusammenhänge aufklären und trotzdem können wir uns dann gesamtgesellschaftlich dafür entscheiden, dass uns gerade was anderes wichtiger ist. Da wäre jetzt so ein hoch umstrittenes Beispiel jetzt um die Covid-Pandemie und den Umgang mit Schulen. Schließt man die oder schließt man die nicht? Und da sieht man, okay, da können wir dann alles wissen über Aerosole und wie sich Pandemien verbreitet, aber es gibt so viele andere Faktoren, die damit reinspielen und die ja auch total legitim sind und mit denen man sich beschäftigen muss, dass das nicht heißt, dass wenn wir praktisch überall Klima sichtbar machen und transparent machen, dass das dann immer hundertprozentig in der öffentlichen Meinung pro Klimaschutz enden wird. Also das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass wir uns bewusster entscheiden oder dass uns auch klarer ist, was wir eigentlich gerade verdrängen und weglassen.
Sie haben vorhin gesagt, das Thema Klima sei unangenehm, jedenfalls manchmal, und es sei schwierig, sich damit zu beschäftigen. Wenn irgendwo eine Klimakatastrophe stattfindet, sei das eine Überschwemmung, seien das Waldbrände oder was auch immer, dann ist plötzlich die öffentliche Aufmerksamkeit da. Warum ist das so, dass nur im Katastrophenfall das Klima ein Thema ist?
Ja, ich glaube, es ist leichter zu fassen. Also es ist irgendwie ein sehr konkretes Ereignis. Es ist medial leichter zu fassen. Es lässt sich irgendwie in einen Artikel oder in einen Radiobeitrag oder in einen Fernsehclip schneiden. Man hat eine Überschrift, man hat ein konkretes Bild dazu. Und darunter kann man sich ganz konkret was vorstellen. Und all diese Zusammenhänge, das merkt man ja auch vielleicht gerade, wie ich hier versuche, innerhalb von wenigen Minuten so eine Metaebene mit einem konkreten Bild zusammenzubringen und dabei vielleicht auch gerade ein bisschen stammle. Ich hoffe, immer im Vortrag wird das dann ein bisschen klarer, wenn ich an diesem konkreten Beispiel nicht lange arbeite. Nee, aber man muss es ja auch in wenig Zeit eigentlich können. Aber um das zu können, muss man sich halt sehr viel mit Themen auseinandergesetzt haben. Man muss auch sich viel praktisch mit einer, es gibt so einen Ansatz, der nennt sich konstruktive Berichterstattung, weil Journalismus ja, sag ich mal, per se in seiner Rolle in der Demokratie sich erstmal anguckt, wo liegen die Probleme und darüber berichtet, was ja auch total wichtig und legitim ist, damit wir die Probleme sehen und mit ihnen umgehen können. Aber ich glaube, dass das zu kurz greift. Weil wenn wir immer nur sagen, okay, hier ist was schlecht, hier ist was falsch und das ist auch ein Problem von dieser Katastrophenberichterstattung, die Sie angesprochen haben. Wenn wir immer nur sagen, okay, hier ist es jetzt irgendwie schon zu spät und hier ist jetzt was Schlimmes passiert, dann hat man halt oft den Eindruck, ach, wir können ja gar nichts machen. Oder das ist jetzt irgendwie fast wie so eine Naturkatastrophe. Also das hat ja jetzt nichts mit uns zu tun, das hätten wir gar nicht beeinflussen können. Und dabei gibt es schon diese Dimension von wegen, also erstens können und müssen wir Emissionen reduzieren, damit das nicht immer schlimmer wird von den Ausmaßen her. Zweitens können und müssen wir uns anpassen an all das, was wir jetzt schon nicht mehr verhindern können. Und das auch aufzuzeigen, erfordert schon, dass man irgendwie nochmal anders über seinen Beruf nachdenkt als Journalist, aber auch sich relativ viel informiert, wozu oft in einem Berufsalltag nicht so viel Zeit bleibt leider.
Wenn Sie sagen sollten, welche Aspekte des Klimawandels eigentlich so einschneidend sind, dass man sich häufiger mit ihnen beschäftigen müsste, auch wenn gerade keine Katastrophe stattfindet, welche würden Sie da nennen für Eltern und Familien? Welche Aspekte sind da besonders einschneidend?
Ach ja, es gibt leider sehr viele. Also tatsächlich ist Hitze ein wahnsinniger Faktor, den wir oft vergessen, wenn es dann draußen dann doch nicht so heiß war. Also jetzt zum Beispiel der vergangene Sommer war ja so, dass man sagen könnte, naja, hätte auch ruhig ein bisschen wärmer sein können in Deutschland, zumindest in der Region, in der ich lebe. Und dann haben wir aber schon wieder vergessen, dass die Hitzesommer 2018 und drumherum also massiv waren und wir irgendwie nicht schlafen konnten. Und was wir dann oft auch nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist nicht, das ist jetzt der Klimawandel, sondern das wird in Zukunft stärker werden. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wohnen wir, wie passen wir uns an, wie sind unsere Dachgeschosse isoliert, wie können wir uns verschatten, damit praktisch, ja, also nicht nur ältere Menschen, sondern auch eine Freundin von mir hatte in dieser Hitzewelle ein Baby bekommen, was massive Probleme hatte, weil es so heiß war. Also es gibt ganz viele gesundheitliche Aspekte rund um die Hitze. Dann haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, dass Lebensmittelpreise hoch und runter gehen. Also jetzt hatten wir eine Kartoffelschwemme, davor hatten wir zu wenige Kartoffeln und wahnsinnig hohe Preise. Und das sieht man mittlerweile bei allen möglichen Lebensmitteln. Und das ist für den Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerinnen, die nicht wahnsinnig viel Geld zur Verfügung haben, um das auszugleichen, auf jeden Fall ein Faktor. Dann die Frage praktisch, wo wohnen wir? Also wie gut ist diese Region vor Stürmen, Überflutungen und so weiter geschützt? Also das sind alles Themen, die wir uns jetzt schon gut angucken können und die mit der Zeit noch immer relevanter werden und wo wir aber auch heute einiges tun können. Also es gibt schon Möglichkeiten, sich besser vor Fluten zu schützen. Es gibt schon Möglichkeiten, die eigene Stadt vor allen Dingen ja auch das Mikroklima so zu verändern, dass es mehr Verdunstung in den Straßen gibt, dass wir die Straßenbäume erhalten und nicht noch irgendwie fällen oder so, sondern damit wir eine Verdunstung und eine Verschattung im Sommer haben. Also da gibt es schon ganz viele Sachen, wo man sich auch sehr konkret und konstruktiv für die eigene Lebensqualität und damit auch die eigene Gesundheit und Sicherheit einsetzen kann.
Ich bin mir bewusst darüber, dass das, was ich jetzt frage, so ein bisschen außerhalb Ihres Beschäftigungskreises liegt. Sie beschäftigen sich mit Journalisten und wie die Klimathemen rüberbringen können, sinnvollerweise. Wenn man das aber weiterdenkt, dann gibt es ja viele Leute im Publikum, die das in ihrem Freundeskreis, in ihrem Bekanntenkreis, insbesondere vielleicht gegenüber ihren Kindern weitervermitteln wollen. Haben Sie dafür ein paar Aspekte? Tipps?
Wenn Sie sich praktisch tatsächlich irgendwie auch noch damit auseinandersetzen, wie Sie eigentlich Ihre Kinder gut in der Klimakrise begleiten können, kann ich Ihnen ein Buch von einer Kollegin von mir sehr ans Herz legen. Kindheit am Kipppunkt von Veronika Rivera ist jetzt gerade vor ein paar Wochen erst rausgekommen. Ist wirklich ein fantastisches Buch, wenn man sich der Dringlichkeit schon bewusst ist und sich fragt, okay, wie kann ich das einerseits vermitteln, aber andererseits meinem Kind auch eine Sicherheit mitgeben und auch eine Lebensfreude mitgeben und auch eine gewisse Unbeschwertheit, obwohl die Zukunft nicht so einfach aussieht. Und zur Frage, wie man im Freundeskreis wirksam sein kann, kann ich vielleicht ein paar Sachen sagen, was man nicht tun sollte oder was man sich auch bewusst sein sollte, wenn man das tut. Ich glaube zum Beispiel, dass es nicht so wahnsinnig viel bringt, mit den eigenen Freunden oder der Familie darüber zu diskutieren, wer hier welches Auto fährt und wer wie in den Urlaub fliegt. Ich glaube, das wird nur für schlechte Stimmung sorgen und dafür, dass man diejenigen sich angegriffen fühlen und dass man nicht so viel weiterkommt. Sondern ich glaube, die Themen, über die man eigentlich reden sollte, ist, wo haben wir eigentlich eine Wirkungsmacht? Wo sind wir, sag ich mal, nicht nur Konsumenten, sondern auch Bürgerinnen? Und wo können wir was verändern gemeinsam? Und das, ich glaube, da hat eigentlich jede und jeder mehr Möglichkeiten, als man so denkt. Wenn man zum Beispiel in der Nachbarschaft sich umguckt und anschaut, okay, können wir hier vielleicht auch eine Blühwiese für mehr Artenvielfalt installieren, können wir hier dafür sorgen, dass die Anpassung in der Stadt, in der wir leben, gut vorangetragen wird. Oder gibt es hier irgendwie in der Nähe ein Gebiet, wo praktisch Wiesen renaturiert, Moore renaturiert werden können, was auch einerseits CO2 einspart, aber auch ein Hochwasserschutz für uns selbst und unsere Keller sein kann. Ich glaube, da kann man sich schon praktisch auch als Bürgerin gut einbringen und ich glaube, das ist dann eine ganz andere Grundlage, wenn man so drauf schaut, als wenn man jetzt anfängt, sich selbst vorzuhalten, wo man nicht perfekt lebt. Denn wir können alle nicht perfekt leben in einer Welt, die ja nicht perfekt ist. Und ich glaube, da gemeinsam auf das zu schauen, was man tun kann, ist produktiver, als sich was vor, als sich die Fehler vorzuhalten. Und das andere vielleicht noch ist, dass das teilweise auch gar nicht so leicht ist, sage ich mal, im eigenen Freundes- und Familienkreis durchzudringen, weil, das habe ich selbst festgestellt, ich bin jetzt mittlerweile, sage ich mal, anerkannte Expertin auf dem Gebiet Klimawandel und was man auch dort tun kann, spreche vor Fachpublikum, spreche in Universitäten und so weiter und so fort. Und dort werde ich als eine Expertin wahrgenommen, die auch was zu sagen hat und der man auch was glauben kann. Wenn ich zu Hause in meiner eigenen Familie und meinem Freundeskreis versuche, mit dem Thema anzukommen, dann bin ich halt die Sarah, die sich für Klimathemen interessiert und werde da nicht ganz so ernst genommen wie in anderen Kontexten. Und das muss man sich, glaube ich, auch anschauen. Okay, welche Sprecherrolle habe ich hier? Wie viel, wie wird das wahrgenommen? Bin ich jetzt irgendwie der nörgelige Onkel, wenn ich damit anfange? Oder vertraut man schon darauf, dass ich da jetzt irgendwie eine Expertise habe? Und je nachdem landen das, was ich sage, auch ganz anders. Und das erzähle ich, um auch ein bisschen Menschen zu entlasten, weil man dann manchmal, wenn man selbst die Dringlichkeit sieht, so das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt irgendwas machen und dann muss ich doch jetzt wenigstens in meinem Freundeskreis was versuchen. Und ich glaube, mein Tipp wäre eher zu sagen, erhalten Sie sich Ihren Freundeskreis, beißen sich vielleicht manchmal da auf die Zunge, aber gucken Sie, wo Sie sonst noch aktiv sind, ob Sie im Gemeinderat was machen können, ob Sie vielleicht eh in einem Verein sind, ob Sie in einer Firma arbeiten, wo man sagen könnte, naja, die Kantine hier könnte auch noch fleischfreie Alternativen gebrauchen und vielleicht packen wir hier auch nochmal eine Solaranlage aufs Dach. Und ich glaube praktisch, dass diese Veränderung mit anzupacken für einen selbstbefriedigender ist, aber auch anderen zeigt, dass Veränderung geht und dass man gar nicht resignieren muss und dass sie dann auch mitmachen.
Vielen Dank, Frau Schurmann, für diese Tipps, die außerhalb Ihres eigentlichen Wirkungskreises im Netzwerk Klimajournalismus liegen, aber die man, glaube ich, immer mitbedenken muss, wenn man darüber spricht. Denn die Kommunikation endet ja nicht beim Journalisten, sondern die eigentliche fängt dann erst an.
Ja, das stimmt.
Schönen Dank für diese Tipps. Sie werden auftreten am 21. April um 18 Uhr in der Universität Erfurt im Hörsaal 2 des Kommunikations- und Informationszentrums. Und das ist eine Veranstaltung, die von der Universität gemeinsam mit der Thüringer Allgemeinen und mit dem Thüringer Landtag durchgeführt wird. Und wir hoffen, dass der Andrang möglichst groß ist. Schönen Dank und wir sehen uns dann. Tschüss.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank.
Das also war mein Gespräch mit Sarah Schurmann, die am 21. um 18 Uhr in der Universität auftritt. Und eins hatte ich im Rahmen dieses Interviews versäumt zu sagen, nämlich, dass die Teilnahme an der Veranstaltung frei ist. Es kostet also nichts, aber man sollte sich anmelden. Und das geht im Internet unter folgender Adresse: www.thüringer-allgemeine.de/Ringvorlesung und da kann man sich anmelden und kriegt dann dafür auch eine Bestätigung, dass man registriert ist. Zu diesem Thema Klimawandel habe ich keine eigene Musik. Ich habe allerdings eine Musik, die von einem heute zu erwähnenden Geburtstagskind produziert worden ist, gesungen worden ist. Dieses Geburtstagskind lebt schon länger nicht mehr. Es ist Bessie Smith. Und das war eine amerikanische Blues-Sängerin, die vorwiegend in den 20er Jahren aktiv war, mehr als 150 Schallplatten eingespielt hat und als Kaiserin des Blues galt damals. Im Zuge der Prohibition bekam Bessie Smith reichlich zu tun und hatte viele Auftritte in zahlreichen Clubs, welche zumeist im Besitz von Gangstern waren, die mit illegalem Alkohol aus Schank Geld gemacht haben. Die Kehrseite war, dass sie alkoholkrank wurde. Auch dies spiegelt sich in zahlreichen ihrer Lieder wider. Im Februar 1923 machte sie auch ihre erste Plattenaufnahmen, unter anderem den von ihrer Kollegin Alberta Hunter komponierten Downhearted Blues. Und der hat sie eigentlich berühmt gemacht. 1959 ist sie bei einem tragischen Verkehrsunfall gestorben. Und erwähnt worden ist sie mehrfach, weil sie eben als Sängerin so bekannt und berühmt war. So hat zum Beispiel der tragische Tod von Bessie Smith Edward Albee, den amerikanischen Autor, zu einem Einakter veranlasst, The Death of Bessie Smith, in dem die Variante vertreten wird, dass der sterbenden Sängerin der Zutritt zu einer Klinik für Weiße untersagt wurde. Ob das alles stimmt, weiß man nicht so ganz genau. Es gibt viele Mythen, die sich um den Tod von Bessie Smith ranken. Jedenfalls hat sie eine auch später noch sehr viele bekannte Bewunderer gehabt, zum Beispiel Janis Joplin, eine große Verehrerin von Bessie Smith, die wollte 1970 deren Grab besuchen und stellte dabei angeblich fest, dass ihr Idol anonym beerdigt worden war. Daraufhin ließ Janis Joplin einen Grabstein für die Verstorbene setzen, der die Inschrift trägt: The greatest blues singer in the world will never stop singing. Bessie Smith 1895 bis 1937. Ob das so stimmt, ist auch nicht ganz sicher. Es ist jedenfalls eine schöne Geschichte und wegen dieser engen Verbindung habe ich einen Song herausgesucht, den sowohl Bessie Smith als auch Janis Joplin aufgenommen haben. Nobody knows you when you're down and out. Keiner kennt dich, wenn du unten und draußen bist. Und das passt so ein bisschen, jedenfalls in manchen Zeiten, zu diesem Klimathema. Dieser Titel ist übrigens von allen Größen des Blues aufgenommen worden, von Eric Clapton, Nina Simone, Van Morrison, B.B. King und zuletzt jetzt auch wieder ganz neu von Katie Melua. Und Katie Melua, ganz nebenbei erwähnt, tritt im Juli in Leipzig auf. Vielleicht findet sich der eine oder andere, der dahin fahren möchte. Nobody knows you when you're down and out. Diesen Song hören wir jetzt in zwei verschiedenen Varianten. Erstmal von Bessie Smith und dann von Janis Joplin. Ich spiele sie nicht ganz aus, sonst wäre es vielleicht ein bisschen zu lang.
Spending my money, I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends are any, but if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out. Oh,
I started this up on that's not good.
Das waren Bessie Smith und Janis Joplin mit demselben Titel Nobody Knows You When You're Down and Out. Wir sind in den letzten 20 Minuten dieser Sendung angekommen und es bleibt mir noch ein wenig auf Veranstaltungen hinzuweisen, abgesehen von derjenigen, die ich schon länger mit diesem Interview vorhin vorgestellt habe, die heute und morgen, wer sich also heute noch nicht so richtig entscheiden konnte, was er heute Abend vorhat, die heute und morgen stattfinden. Ich habe erst noch mal einen Song, der seinerseits nun wiederum an ein Geburtstagskind erinnert, nämlich Heart of Glass von Blondie.
What's that love and it
Hearts of Glass war das von Blondie. Und nicht etwa Debbie Harry hätte heute Geburtstag, sondern der Autor dieses Songs, Mike Chapman nämlich, der ist am 15. April 1947 geboren und er zählte zu den führenden Köpfen der britischen Popmusik der 70er Jahre. Er schuf eine ganze Reihe von Hit-Singles für Bands wie The Sweet, Suzy Quattro, Smokey, Mutt und unter anderem eben auch für Blondie. Und Blondie fand er immer schon gut, war jedoch mit den Produktionen von Blondie unzufrieden und erklärte der Band ganz unverblümt, dass er einen Hit für sie produzieren würde. Und er behielt recht, nämlich Heart of Glass auf dem Album Parallel Lines wurde zur Nummer 1 in Großbritannien, den USA und Deutschland und verhalf Blondie zu ihrer Berühmtheit. Die Aufnahmen allerdings müssen ziemlich anstrengend gewesen sein. Sie dauerten also für dieses Album 3 Monate. Debbie Harry sagte dazu einmal, sie sei völlig erschlagen gewesen und bezeichnete ihn, Chapman, nämlich als einen Real Hot Chili Pepper, der also viel Bewegung im Hintern hat, oft in meiner Sprache gesprochen. Soweit dazu. Und dazu passt ganz gut ein Titel, der heißt nicht ein Herz aus Glas, sondern ein Herz aus Papier und Sternen. Und was will uns das sagen? Manchmal ist es ja so, dass das Cover einer Schallplatte oder der Titel eines Buches oder der Titel eines Songs uns neugierig machen. So ist das zum Beispiel bei Ein Herz aus Papier und Sternen. Das ist der Titel des jüngsten Romans von Cecilia Ahern. Die Autorin ist heute Abend in Erfurt in der Zentralheize zu Gast. Und ja, es wird gefühlsbetont, sagt die Organisatorin Galina Haag.
Uns erwartet wieder ein romantischer Stoff mit Cecilia Ahern. Ihre Fans wissen, dass sie natürlich die Autorin von PS Ich liebe dich ist, was vor circa 20 Jahren erschienen ist. Ich habe auch eben nochmal nachgeschaut. Das ist schon ihr mindestens 21. Roman, also sie ist eine Vielschreiberin. Und diesmal geht es um die Protagonistin Pip und natürlich auch wieder darum, wie sie die Liebe findet oder wie vielleicht die Liebe auch sie findet. Also wieder eine sehr, sehr schöne romantische Geschichte. Vielleicht ein bisschen auch eine Außenseiterfigur, die aber lernt, dass es gar nicht schlimm ist, so ein bisschen anders zu sein.
Also, wer da hingehen möchte, es gibt noch Karten, hat Reinhard recherchiert. Und es liest, ich wiederhole es nochmal, Cecilia Ahern heute Abend aus ihrem Buch Ein Herz aus Papier und Sternen, Beginn um 19.30 Uhr in der Zentralheize. Und ohne O-Ton habe ich natürlich auch noch andere Veranstaltungshinweise, die ich jetzt mal kurz raussuchen möchte und die vielleicht ich noch finde. Natürlich finde ich sie noch, aber ich bringe vorher noch einen Song von einem weiteren Geburtstagskind, nämlich Samantha Fox, Spirit of America.
We'll be right back.
Samantha Fox wird heute 60. Herzlichen Glückwunsch. Und damit kommen wir noch einmal zurück auf die Veranstaltungen, die in Erfurt sind. Es ist also heute eine ganze Menge Literatur und Kino auch im Spiel. Zum Beispiel liest in der Buchhandlung Peterknecht ebenfalls heute um 19.30 Uhr Alena Schröder, Mein ganzes Leben Öl auf Leinwand ohne Titel. Und Alena Schröder ist 1979 geboren, als freie Journalistin arbeitete sie und hat dann angefangen, Bücher zu schreiben. Sie studierte nach einigen Jahren in der Brigitte-Redaktion, arbeitet sie heute frei, unter anderem als Brigitte-Kolumnistin. Und gemeinsam mit Till Räther spricht sie über ihren Podcast Sexy und Bodenständig über das Schreiben. Das ist das eine. Dann haben wir heute im Haus Dacher Röden ebenfalls 19.30 Uhr Kino im Salon. Erlesene Filme, Sophia, der Tod und ich. Und um 20 Uhr spielt bei Frau Korte in der Magdeburger Allee 179 die Anstalt und Zahlfox. Morgen V macht schlau, aktuelle Betrugsmaschen, Enkeltrick, Phishing und Smishing. Ein Vortrag aus der Reihe V macht schlau in der Hauptbibliothek. Da referiert der Jurist Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale Thüringen über Betrugsmethoden im Internet und am Handy in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Thüringen. Und morgen haben wir auch im Café Nerli morgen Abend 19 Uhr Konzert Farbfilter, verbunden mit deutschsprachigem Indie-Rock, mit Haltung, Tiefgang und einem feinen Gespür für das, was zwischen den Zeilen passiert. Morgen Abend 19 Uhr Café Nerli, Marktstraße 6. Und damit klingt diese Sendung aus über die letzten Minuten hinweg, kommt dann noch ein wenig Musik dazu und ich habe hier mal wieder die Allman Brothers mit Jessica im Hintergrund laufen. Wir haben noch ein paar Sekunden. Haben Sie Ahnung von Kunst? Weil heute ja internationaler Tag der Kunst ist, haben wir morgen Abend um 20 Uhr in der Schotte im Theater Kunst. Haben Sie Ahnung von Kunst? Ein modernes Kunstwerk, drei Männer, drei Meinungen. Serge hat eine Riesensumme, ein weißes Bild mit weißen Streifen gekauft, das Marc einfach scheiße findet. Ein erbitterter Kampf entbrennt, den auch Ivan der Dritte im Bunde nicht schlichten kann. Zwischen den Männern tun sich tiefe Gräben auf und die langjährige enge Beziehung zwischen den Dreien steht zur Disposition. Und da sind wir wieder beim Thema richtig und falsch. Und damit endet diese Sendung, ohne das Thema auflösen zu können und zu wollen, was richtig und was falsch ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, hoffe, dass ihr gesund bleibt und diesem Sender gewogen. Und das sagt euch ganz herzlich Reino, der sich bis zum nächsten Mal, nämlich morgen, von euch verabschiedet und euch hofft, einen schönen Tag zu haben. Ciao!